In der letzten Heilungsschule haben wir über die blutflüssige Frau gesprochen. Wir haben einige Prinzipien dort herausgearbeitet, die diese Frau ganz offensichtlich beachtet hat, um geheilt werden zu können. Sie hatte eine Bestimmtheit, eine Entschlossenheit, geheilt zu werden. Nachdem sie jahrelang in einer hoffnungslosen Situation verbracht hat, ich habe euch recht ausführlich, ausgiebig erklärt, was alles mit ihrem Zustand zusammenging. Und leider ist die CD vom letzten Mal nichts geworden. Und deswegen muss ich heute Abend diese Predigt noch einmal halten. Nein. Aber ich möchte eine kurze Wiederholung an den Anfang des heutigen Abends stellen, weil wir werden uns heute Abend noch einmal mit der blutflüssigen Frau befassen. Aber wir werden auf andere Aspekte eingehen. Also dieser Abschnitt in Markus 5 sind die Verse 25 bis 34. Da kannst du nicht nur eine Predigt rausholen, sondern da kannst du eine ganze Reihe, eine ganze Serie drüber machen. Da sind so viele Grundprinzipien des Glaubens und auch der Heilung darin enthalten, dass einem so schnell der Stoff nicht ausgehen wird, hier in diesem Abschnitt der Schrift. Und wir werden einfach nahtlos dann weitermachen. Ich möchte ganz kurz diese vier Schritte wiederholen, die die Frau gegangen ist, um zu ihrem persönlichen Sieg, zu ihrem persönlichen Durchbruch zu gelangen. Diese Frau war blutflüssig. Gemäß dem mosaischen Gesetz war sie unrein, die ganzen 12 Jahre lang, seit sie diesen Blutfluss hatte. Das bedeutete, niemand durfte sie berühren, sie durfte niemanden berühren. Jedes Gerät, sprich Stuhl oder Bett, auf dem sie saß, war unrein. Jede Person, die sie berührte, wurde unrein bis zum Abend. Sie war ausgestoßen, regelrecht ausgeschlossen aus der Gesellschaft, beinahe wie ein Aussätziger. Vielleicht nicht ganz so schlimm, weil sie vermutlich noch in der Stadt wohnte, aber sehr isoliert war. Dazu kam, dass die Schrift hier sagt, dass sie ihr ganzes Vermögen, ihre ganze Habe, oder wie es im Lukas-Evangelium heißt, ihren ganzen Lebensunterhalt aufgebraucht hatte für viele Ärzte. Und das Wort für Ärzte im Neuen Testament verrät uns eine bestimmte Spannweite an Möglichkeiten, was unter Ärzten damals verstanden wurde. Es gab eigentlich 3 Arten von Ärzten. Es gab das, was man heute die Schulmediziner nennt. Das waren zum Beispiel Leute wie Lukas, die durch Studium und Ausprobieren sich gewisse Kenntnisse, Fertigkeiten angeeignet hatten in Bezug auf Heilung des Körpers. Ihr könnt euch vorstellen, dass diese Kenntnisse und dieses Wissen sehr, sehr rudimentär war im Verhältnis zu dem, was wir heute wissen über den menschlichen Körper und die Zusammenhänge. Also auch ein Schulmediziner wie Lukas konnte nicht sehr viel tun. Er wusste sicherlich, wie er eine Salbe mischen konnte aus Kräutern, aus tierischen Wirkstoffen, pflanzlichen Wirkstoffen und so weiter, die zum Beispiel Wunden abheilen ließ und solche Dinge. Aber auch er würde sicher kein Mittel gehabt haben gegen einen 12 Jahre andauernden Blutfluss, der offensichtlich chronisch war. Dann gab es Wunderärzte zur damaligen Zeit, die ihre Kräfte, ihre Fertigkeiten ganz klar aus der Magie bezogen, also aus dem übernatürlichen Bereich bezogen. Und dazwischen gab es das, was man einen Quacksalber oder Naturheilarzt nennen könnte, der einfach alles, was möglich war, irgendwie nahm und anwandte und so Medizin praktizierte. Und sehr wahrscheinlich ist die Frau nacheinander zu allen diesen Ärzten, diesen verschiedenen Arten von Ärzten gegangen, weil sie so verzweifelt war. Stell dir einmal vor, die Frauen unter euch wissen, wovon wir reden. Deine Monatsblutung würde 12 Jahre lang nicht aufhören. Ist das nicht eine schreckliche Vorstellung? Aber eben, es ist nicht nur so wie heute. Und heute sind die hygienischen Möglichkeiten, die Möglichkeiten, die man hat in diesem Zusammenhang, sind ganz anders und viel besser ausgebildet als damals. Damals gab es keine Tampons oder Binden oder derartiges, sondern das war alles nur behelfsmäßig. Wenn die Schrift sagt, dass sie vieles erlitten hatte von vielen Ärzten, dann überlasse ich es eurer Fantasie, was diese verschiedenen Ärzte und Quacksalber wohl alles angestellt haben, um den Blutfluss dieser Frau wieder zu stoppen. Es ist schrecklich, die Vorstellung davon. Aber eben dazu kam nicht nur das körperliche Leiden, die Schmerzen, die damit verbunden waren, sondern vor allem auch die soziale, die gesellschaftliche Isolation. Nehmen wir an, diese Frau war einmal verheiratet, diese Frau hatte Familie. Welcher Mann hätte das lange ausgehalten? Stell dir vor, der Mann dieser Frau hätte 12 Jahre lang nicht mit ihr Verkehr haben dürfen, weil er sich damit jedes Mal verunreinigt hätte in einem unzulässigen Maß. Ihre Kinder, wenn sie Kinder hatte, durften sie nicht mehr berühren. Wenn sie also jemals eine Familie gehabt hat, dann wird die Familie sie entweder verstoßen haben oder ihr eine Kammer angebaut haben an das Haus oder die Wohnung, wo sie gelebt haben, sodass sie dort ein einsames Dasein fristen konnte. All das kommt zusammen und der Gipfel davon, könnte man sagen, ist, dass sie am Schluss eine arme Frau war, die auch keine finanziellen Mittel mehr besaß. Nun, aus dieser Verzweiflung heraus unternahm sie 4 Schritte, nachdem sie von Jesus gehört hatte. Und ich habe euch erklärt, das Griechische sagt dort nicht nur, dass sie von Jesus gehört hatte, sondern sie hörte peri Jesus. Das heißt, sie hörte von Jesus und dem, was um ihn herum geschehen war. Die Hoffnung kam auf. Jesus war nicht einfach nur ein weiterer Wunderarzt, ein weiterer Heiler, sondern aufgrund dessen, was sie von Jesus hörte, Lahme konnten wieder gehen, Tote wurden wieder lebendig, Blinde konnten wieder sehen, Taube konnten wieder hören. Das war weit mehr, als die Ärzte damaliger Zeit in irgendeiner Weise fertigbringen konnten. Und so kam also Hoffnung auf in ihrem Herzen. Und sie tat folgende 4 Schritte. Schritt Nummer 1, sie fing an zu sprechen. Sie fing an, in einer bestimmten Art und Weise zu reden. Sie fing an, eine bestimmte Sache auszusprechen, und zwar immer wieder. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Sie sprach also das Endresultat, das sie sehen wollte, nachdem sie das getan hätte, was sie sich vorgenommen hatte. Nämlich, wenn ich auch nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt werden. Das ist ein absolutes Grundprinzip des Glaubens. Nicht nur der Heilung, sondern auch des Glaubens. Nämlich, dass du anfängst, das zu sprechen, was du sehen möchtest. Nicht das zu sprechen, was du gerade im Moment siehst. Ich bin eine arme Frau und ich habe Blutfluss. Wenn sie das weiterhin ausgesprochen hätte, dann hätte ihr das rein gar nichts geholfen. Sondern sie war, ich sag's mal so, so verzweifelt, dass sie anfing, etwas zu reden, das sie noch nicht sehen konnte, weil sie es sehen wollte. Und das gilt nicht nur für den körperlichen oder für den gesundheitlichen Bereich unseres Lebens, sondern das ist ein Grundprinzip des Glaubens, und deswegen wiederhole ich diese 4 Schritte auch noch einmal, weil ihr sie nämlich für alle anderen Lebensbereiche auch anwenden könnt. Fang an, das auszusprechen, was du einmal sehen willst. Nun, bitte versteht das richtig. Hier geht es nicht um die Magie der Worte, sondern hier geht es darum, dass unsere Worte schöpferische Kraft haben. Sprüche 18, Vers 21 sagt klar und deutlich, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt, und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Wenn du also gute Frucht essen willst von deiner Zunge, dann fang an, das Gute auszusprechen, das du sehen willst. Das Leben, das du sehen willst, und nicht den Tod, den du ja eigentlich vermeiden willst. Amen. Das tat sie. Und die Verbform hier ist indikativ imperfekt. Und das bedeutet so viel, wie sie sprach immer wieder. Sie redete es vor sich her. Sie sprach es, so oft sie nur konnte. Und ich meine, sie hatte viel Gelegenheit vermutlich, sie hat nicht gearbeitet, sie war isoliert, niemand hörte sie, sie hatte wahrscheinlich sich die Gewohnheit angeeignet, ein Selbstgespräch zu führen. Nun, ein Selbstgespräch zu führen ist nicht etwas Schlechtes, die Frage ist nur, was wir reden. Jeder von uns führt ein Selbstgespräch, auch wenn es nur in Anführungsstrichen ein inneres Selbstgespräch ist. Hör dir einmal zu, was du innerlich redest über dich selbst, zu dir selbst, von deiner Zukunft auch. Beobachte deine innere Konversation, die du führst. Und dann wirst du sehen, oh, da läuft so einiges ab. Und vielleicht liegt da auch so einiges im Argen. Und dann fang an, positiv das auszusprechen, was du sehen willst. Natürlich, mit großem Vorteil, nimmst du einen Bibelvers und machst ihn zu deinem Bekenntnis. Das konnte die Frau damals eigentlich nicht tun, beziehungsweise sie hatte ein ganz konkretes Ziel, nämlich sie wusste, ich will diesen Jesus berühren. Schritt Nummer 2. Bei allem Reden, bei allem Bekennen, bei allem Beten, bei allem Aussprechen des Positiven und Aussprechen des Endresultates wirst du nicht um Schritt 2 herumkommen, nämlich handle. Tue das, wozu du dich festgelegt hast, es zu tun. Und genau das tat diese Frau. Schritt 2, handle. Sie kam, Vers 27, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Also schließlich ging sie diesen Schritt, der notwendig war, und berührte Jesus. Und das ist auch Schritt 2 in jedem anderen Glaubensvorhaben, nämlich handle. Rede nicht nur, sondern tue etwas Demgemäßes. Schritt 3. So simpel dieser Schritt klingen mag, so wichtig und unabdingbar ist er, nämlich empfange. Empfange. Wenn du Schritt 1 und 2 getan hast, nämlich, dass du geredet hast, dass du Erwartung aufgebaut hast, dass du Glauben aufgebaut hast an diese Sache, für die du dich festgelegt hast, dann gehandelt hast demgemäß, wie du dich festgelegt hast, dann musst du die Erwartung haben, etwas zu empfangen, beziehungsweise du musst schließlich tatsächlich empfangen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Gebetserhörungen allein deswegen den Bach runtergegangen sind, weil die Leute, die gebetet hatten, einfach keine Erwartung hatten, überhaupt jemals etwas zu empfangen. Aber siehst du, was hat es für einen Sinn, wenn ich mich festlege, wenn ich auch nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich gewiss geheilt werden. Ich rede das, dann gehe ich hin und berühre den Saum seines Gewandes. Aber in dem Moment, wo ich es tue, komme ich mir so absurd vor, dass ich denke, um Himmels Willen, was tue ich hier? Du darfst diese Hoffnung, diese Erwartung nicht aufgeben, insbesondere nicht in dem Moment, wo du tust, wozu du dich festgelegt hast. Und dann wissen, jetzt passiert's. Jetzt passiert's. Seht ihr, das könnt ihr vielleicht nicht nachvollziehen, aber ihr werdet entsprechende Beispiele für euer Leben finden. Jedes Mal, wenn ich hinter diese Kanzel trete, bestünde die Möglichkeit, dass keine Salbung da ist, dass ich nicht wüsste, was ich sagen soll, dass ich mich zu wenig vorbereitet hätte, dass ich meinen Stoff nicht mehr weiß, diese Möglichkeit bestünde. Aber wisst ihr was? Mit großer Regelmäßigkeit geschieht es jedes Mal wieder, ich stehe 5 Minuten hinter dieser Kanzel und die Salbung fließt. Warum? Weil ich so gesalbt bin? Nein, weil der Herr treu ist. Halleluja. Weil der Herr treu ist, weil der Herr sein Wort bestätigt, weil der Herr seinen Dienst bestätigt, weil der Herr sein Amt bestätigt. Seht ihr, wenn ein Prediger vom Herrn gesetzt ist, dann wird der Herr sein Amt bestätigen. Aber natürlich hat es auch etwas mit Glauben zu tun. Wenn ich völlig ohne Glauben hier mich hinstellen würde, dann könnte es sehr wohl sein, dass ich nach 5 Minuten verstummen müsste, weil ich nicht mehr wüsste, was ich eigentlich sagen wollte. Ich empfange quasi minütlich, sekündlich, empfange ich das, was der Herr euch weitergeben will. Das ist genau dieses Prinzip. Mir fiel gerade kein besseres Beispiel ein. Aber das ist genau dieses Prinzip, das auch im Zusammenhang mit Heilung gilt. Oder mit allem anderen, was du vom Herrn empfangen möchtest. Du kommst zu ihm und weißt, jetzt, wenn ich den Herrn im Glauben berühre, wenn ich zu seinem Thron der Gnade komme, um Gnade und Barmherzigkeit zu empfangen, zur rechtzeitigen Hilfe, jetzt kommen diese Dinge in mein Leben. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht wenn mir Benny Hinn die Hände auflegt, sondern jetzt, wo ich in der heiligen Gegenwart Gottes mich befinde. Und diesen Glauben, diese Überzeugung musst du haben. Ohne das geht es nicht. Sonst kannst du tun, was du möchtest, kannst heilige Gegenstände, heilige Personen anrühren, an heilige Orte gehen und es wird alles nichts nützen. Warum werden Leute geheilt, wenn sie nach Lourdes gehen? Weil sie wahrscheinlich irgendwie in ihrem einfachen, kindlichen, irregeleiteten Glauben dennoch einen Kontaktpunkt schaffen zu der übernatürlichen Kraft Gottes. Und ich zweifle nicht einmal daran, dass Leute tatsächlich geheilt werden in Lourdes. Obwohl ich weit davon entfernt bin, irgendjemandem zu empfehlen, nach Lourdes zu pilgern. Ihr versteht mich richtig. Aber hast du dir jemals überlegt, warum wurden Leute geheilt am Teich von Bethesda, nachdem ein Engel aus dem Himmel herabgestiegen war und das Wasser bewegt hatte? Warum stiegen Leute in dieses Wasser hinein und wurden geheilt? Jedes Mal wieder. Warum? Ja, weil Gott es so gesetzt hat. Aber warum hatte Gott so etwas gesetzt? Das ist eigentlich etwas, das völlig aus dem Rahmen biblischer Heilung fällt. Wir werden auch zu diesem Beispiel noch kommen und uns einige Dinge anschauen in diesem Zusammenhang. Auch da kann man einiges lernen, Leute. Schritt 3 ist also, empfange. Schalte deinen Empfänger ein. Siehst du, Radiowellen sind überall in diesem Raum. Nun, heute hört kaum mehr jemand Radio, vielleicht noch ein bisschen im Auto. Manche Leute haben ein Internetradio, aber das funktioniert anders. Aber früher, ich meine, meine Kindheit war voll mit Radiowellen. Ich war ein Experimentierer mit Radiowellen. Das heißt, ich hatte immer irgendein altes Radio in meinem Zimmer stehen, an dem ich herumbastelte und mit dem ich irgendwelche Radiosender empfing. Und die Sender waren da. Jedes Mal, wenn ich dieses alte Röhrenradio einschaltete und zuschaute, wie die Röhren anfingen zu glühen und warm wurden, und das war so was Gemütliches, ihr kennt das wahrscheinlich noch, kamen da Radiowellen und Sender und ich konnte hören, was da geredet wurde. Aber solange das Radio ausgeschaltet war, hörte ich nichts von all dem. Waren die Radiowellen trotzdem da? Amen. Die kamen nicht mit dem Einschalten des Radios, dadurch wurden sie nur hörbar. Mit anderen Worten, du musst deinen Empfänger einschalten. Gott sendet heute Abend. Und nicht nur heute Abend, sondern es ist ein Rundum-Programm. Du kannst rund um die Uhr göttliches Programm empfangen. Den Vater reden hören. Manchmal ist es einfach so ein Grundsummen, könnte man sagen. Ein liebevolles Grundsummen. Ich liebe dich, mein Kind. Diese Sendung läuft rund um die Uhr. Und manchmal läuft dazwischen auch, jetzt tu dies, mein Kind. Jetzt geh dahin, mein Kind. Aber wenn du dein Radio nie eingeschaltet hast, dann kannst du weder das Grundsummen hören, noch diese spezifischen Anweisungen. Und genauso ist es mit der Kraft Gottes. Kraft Gottes ist da, heute Abend. Kraft Gottes ist da, wenn du nach Hause gehst. Kraft Gottes ist da morgen früh, wenn du in deiner Küche sitzt und deinen Kaffee trinkst. Kraft Gottes ist da. Schalte deinen Empfänger ein. Schritt 4, und damit wird der ganze Prozess eigentlich besiegelt. Aber bitte denk nicht, ja, Schritt 4, der können wir weglassen. Das ist nicht so wichtig, jetzt wo wir selber Heilung empfangen haben, wo uns selber geholfen wurde, das reicht doch aus. Nein, Schritt 4, sage es weiter. Schritt 4, in Vers 33, die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Sie sagte es ihm und damit auch allen anderen, die da standen und zuhörten. Und sich wunderten, dass seine Frau, die eigentlich gar nicht in die Öffentlichkeit hätte gehen dürfen, es gewagt hatte, sich durch die Menschenmenge zu drücken, andere unrein zu machen damit. Hallo? Ich meine, bis sie zu Jesus gelangt war, war sie nach wie vor unrein. Und verunreinigte alle anderen, die sie berührte. Also diese Leute hörten, was der Frau widerfahren war. Deswegen Schritt 4, sage es weiter. Oder in modernem christlichen Deutsch, gib Zeugnis. berichte von dem, was der Herr in deinem Leben getan hat. Und ich meine, das ist fast einer der Hauptknackpunkte im Leben von vielen. Wisst ihr, wie oft wir schon irgendwann im Nachhinein oder im Verborgenen Zeugnisse gehört haben von Leuten, die zu uns kamen und gesagt, du, ich hatte dat und dat und da hat der Herr. Und wenn wir sie gefragt haben, möchtest du Zeugnis geben, sodass andere dadurch ermutigt werden können? Ah nein, ich glaube lieber noch nicht. Da möchte ich noch warten, da möchte ich, dass es sich erst ganz wieder gesetzt hat. Nun, wie lange willst du warten? Wenn eine wirkliche Besserung eingetreten ist, wenn dein Zustand sich deutlich und klar verbessert hat, warum willst du es dann nicht erzählen? Fürchtest du dich? Hast du Angst davor, dass das Ganze doch nicht trägt? Dann glaubst du nicht mehr in diesem Moment. Seht ihr, das Ganze ist ein Glaubensweg. Es fängt an mit Glauben, es geht weiter mit Glauben und es hört auch auf mit Glauben. In dem Moment, wo du Zeugnis gibst, hier vorne im Gottesdienst oder in der Heilungsschule, stehst du wieder hier im Glauben und bezeugst etwas, was vielleicht davor noch niemand anders gehört hat. Was geschieht, indem du es weiter sagst? Andere werden ermutigt. Der Kreis schließt sich, könnte man sagen. So wie die Frau irgendwann von dem hörte, was um Jesus herum geschah und von ihm, sorgte sie jetzt dafür, dass andere wieder hörten, was um Jesus herum geschah und was Jesus an ihr getan hatte. Wie das alte Lied aus den Flower Power Tagen sagt, let the circle be unbroken. Amen. Lass den Kreis sich schließen. So, das waren die vier Schritte, die wir letztes Mal ausgiebig angeschaut haben. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt. Ich möchte zu diesem Zweck die ganze Geschichte noch einmal vorlesen. Markus 5, die Verse 25 bis 34. Bisher habe ich einiges einfach vorausgesetzt. Hier heißt es, und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten, und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte, es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Beachte, ich lese die Elberfelder Übersetzung und tue das erst einmal ganz bewusst. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Merke dir die Worte, die hier erscheinen. Vers 29. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Wieder dasselbe Wort. Vers 30. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Vers 34, er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Wieder dasselbe Wort. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Diesmal ein anderes Wort. Wir wollen nun auf einen Unterschied eingehen, der hier in diesem Text drin ist, in diesen Worten für geheilt und der leider in der Elberfelder und wahrscheinlich auch in den meisten anderen Übersetzungen in keiner Weise deutlich wird, sondern aus irgendeinem für mich auch nicht nachvollziehbaren Grund haben die Übersetzer hier gedacht, es ist immer vom Gleichen die Rede. Es ist aber nicht immer vom Gleichen die Rede und ich werde euch auch ganz genau erklären können, warum hier nicht immer vom Gleichen die Rede ist. Punkt 1. Die Frau sagte, werde ich geheilt werden. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Das griechische Verb, welches hier erscheint im Grundtext, ist das Verb sozo in der entsprechenden Form. Ich erwähne jeweils die Grundform dieses Wortes, der Einfachheit halber. Sonst wird es ganz kompliziert, weil die Verben, je nachdem, wo sie stehen, in welcher grammatischen Form, sich so verändern können, dass man kaum mehr hört, welches Verb es eigentlich ist. Aber seid versichert, es ist hier das Verb sozo, welches hier steht. Nun, sozo bedeutet eigentlich gar nicht in erster Linie heilen. Sozo bedeutet nicht heilen, sondern sozo kommt immer dann vor im Neuen Testament, wenn von Errettung die Rede ist. Errettung. Das Verb sozo, beziehungsweise das griechische Substantiv soteria, für Heil oder Rettung oder Errettung, beschreibt insbesondere dieses Konzept vom gerettet werden. Aber es hat eine erweiterte Bedeutung. Es kann bedeuten erretten, bewahren, gesund machen, heilen und in diesem Zusammenhang wiederherstellen. Sozo ist im Grunde genommen ein Allerweltswort. Es kann zum Beispiel bedeuten, dass jemand aus Schiffsnot errettet wird. Es kann bedeuten, dass jemandes Seele errettet wird. Es kann bedeuten, dass jemand in Not bewahrt bleibt. Es kann bedeuten, dass jemand körperlich wiederhergestellt wird. Aber wir müssen verstehen, die Frau benutzte hier ein Wort in ihrem Selbstgespräch, das nicht einfach nur körperliche Heilung bedeutet, sondern eine rundum Wiederherstellung eigentlich beinhaltet. Es ist ein viel größeres Konzept. Diese Frau wusste, wenn ich meinen Zustand ansehe, wenn ich meine Geschichte Revue passieren lasse, dann ist mir doch völlig klar, ich brauche nicht nur die Stillung meines Blutflusses, ich brauche nicht nur unmittelbare körperliche Heilung, sondern ich brauche Soteria, ich brauche Sozo, mir soll Sozo widerfahren. Und das bedeutete für sie, und davon bin ich überzeugt, dass sie so dachte, das bedeutete, ich muss errettet werden in meinem Leib. Ich muss errettet werden in meiner gesellschaftlichen Stellung. Ich muss errettet werden, was meine Finanzen, meine wirtschaftliche Lage angeht. Ich brauche eine rundum Errettung und Wiederherstellung. Es ist nicht damit getan, dass mir körperlich geholfen wird. Nun, ich würde sagen, das ist ein Detail, das schon ins Gewicht fällt. Und das auch leicht nachvollziehbar ist, wenn wir uns vergegenwärtigen, in welcher Lage diese Frau war. Und was ich euch damit sagen will, ist, stapelt nicht zu tief in dem, was ihr haben möchtet vom Herrn. Wenn euer ganzes Leben eigentlich im Eimer ist, aufgrund einer körperlichen Krankheit oder auch einer psychischen Krankheit oder irgendeiner Sache, irgendeines Umstandes, dann glaube dem Herrn nicht nur für die Beseitigung dieses Umstandes, sondern glaube dem Herrn dafür, dass er dein ganzes Leben wiederherstellt. Zuerst wird er die unmittelbare Not wegnehmen. Zuerst wird er das eigentliche Problem beheben, der Sache an die Wurzel gehen. Aber dann, was hätte es der Frau geholfen, wenn sie in Anführungszeichen nur körperlich wiederhergestellt worden wäre? Nicht so viel. Mit Sozo wird ein umfassendes Konzept von Errettung, Bewahrung, Heilung, Wiederherstellung beschrieben. Nun, kommen wir zum nächsten Vers und damit auch bereits zum nächsten Vorkommen des Wortes geheilt, gemäß Elberfelder Übersetzung. Vers 29. Nachdem sie Jesu Saum berührt hatte, lesen wir hier, und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Nun, welches Wort verbirgt sich hier im griechischen Grundtext? Es ist diesmal nicht sozo, sondern es ist das griechische Verb iaomai, das wir schon einige Male durchgenommen haben, auch an diesen Heilungsabenden. Iaomai. Und ihr erinnert euch, iaomai beschreibt an den allermeisten Stellen, wo das Wort vorkommt im Neuen Testament, eine Spontanheilung. Nicht eine langsame, sich langsam ergebende und fortschreitende Heilung oder Genesung, sondern eine Heilung, die plötzlich passiert, die sogleich passiert, nachdem sie ausgelöst wurde und die nicht nur für denjenigen spürbar ist, der sie empfängt, sondern die nachher auch überprüfbar ist. Die Geschichte, die wir davor durchgenommen haben, die Tochter der syrophönizischen Frau, die war schließlich befreit von diesem Dämon, der Knecht des römischen Hauptmannes. Was geschah mit ihm? Iaomai, er war geheilt von der Stunde an, als Jesus gesagt hatte, dir geschehe nach deinem Glauben. Iaomai beschreibt in aller Regel und insbesondere in den Evangelien, wenn es im Zusammenhang mit den Heilungswundern Jesu vorkommt, eine Spontanheilung. Und zwar könnte man sagen, eine Heilung von besonderer Qualität. So sehr, dass sie spürbar ist, dass sie sogleich nachprüfbar ist und eigentlich damit bewiesen ist, könnte man sagen. Anders als Therapeio, das zweite Verb für heilen, das wir haben im Neuen Testament, jetzt mal abgesehen von Sozo, das einen Prozess der Heilung beschreibt oder eine Heilung, wo der Mensch selbst sehr stark mit involviert ist und vielleicht sogar etwas tun muss, um seine Heilung vollumfänglich zu bekommen oder auch zu behalten. Eine typische Therapeio-Heilung, könnte man sagen, waren die Aussätzigen, die Jesus hinschickte zu den Priestern. Sie sollten sich den Priestern zeigen. Und sie gingen hin und während sie hingingen, wurden sie geheilt. Therapeio. Nun, dieses Iaomai hier bedeutet eben heilen, gesund machen. Und wenn wir es am konkreten Beispiel anschauen, die körperliche Ursache einer Krankheit beheben. Im Zusammenhang mit der blutflüssigen Frau könnten wir sagen, das war der Punkt, wo sie körperlich geheilt wurde. Wo also der Stein ins Rollen kam. Sie glaubte für vollständige Wiederherstellung ihres Körpers, ihrer Seele, ihrer gesellschaftlichen Stellung, ihrer Finanzen, ihrer wirtschaftlichen Lage, ihres ganzen Lebens. Das war es, wofür sie glaubte. Ihr Fernziel war, Gott, ich möchte wieder ein normales Leben führen können. Ich möchte, dass mein Mann zu mir zurückkehrt, dass ich meine Kinder wieder berühren kann, dass sie mich wieder berühren können. Ich möchte wieder ein normales Leben haben. Sozo, Soteria. Und damit das zustande kommen konnte, musste an einem bestimmten Punkt in der Zeit Iaomai stattfinden, ihre körperliche Heilung. Seht ihr, und das ist, sind so Dinge, die Christen viele Male oftmals durcheinander bringen und religiös daherschwafeln und Zeug plappern, das überhaupt nicht Hand und Fuß hat. Und Dinge durcheinander bringen und von innerer Heilung reden, wenn sie eigentlich körperliche Heilung bräuchten und körperlich geheilt werden wollen, obwohl eigentlich tiefe Bitterkeit in ihrem Herzen ist und so weiter. Wichtig ist, dass wir alle diese Dinge zum bestimmten Zeitpunkt in Betracht ziehen. Ich habe jetzt gerade ein Buch fertig übersetzt von Kenneth Hagin, das wird bald herauskommen, Liebe, der Weg zum Sieg. Und ein großer Teil dieses Buches handelt davon, von dem Zusammenhang zwischen einem Wandel in Liebe und göttlicher Gesundheit bzw. Heilung. Und Hagin beschreibt viele, viele Situationen, wo Menschen nicht geheilt werden konnten, weil sie aktiv Bitterkeit in ihrem Herzen hatten. Er beschreibt eine Situation von einer Frau, die in einer seiner Versammlungen am Ende zu ihm kam und sagte, Bruder Hagin, sie erzählte ihm folgende Geschichte. Ich bin zu dieser Konferenz gekommen, um Heilung zu empfangen. Ich hatte Probleme mit meiner Atmung, ich hatte Probleme mit meinem Magen und jeder Heilungsevangelist im ganzen Land hatte mir bereits die Hände aufgelegt, aber alles hat nichts genützt und deswegen bin ich jetzt auch noch zu Ihnen gekommen in der Hoffnung, dass Sie mir am Ende die Hände auflegen könnten und ich so geheilt würde. Und während ich dem Wort Gottes zuhörte, wie sie gepredigt haben, wurde mir auf einmal klar, dass ich vor 25 Jahren einen Streit mit meinem leiblichen Bruder vom Zaun gerissen habe, der immer noch offen ist, der immer noch schwelt, der immer noch nicht verheilt ist. Wir reden nicht mehr miteinander seit 25 Jahren. Und sie erzählte, Bruder Hagin, wie der Herr zu ihr gesagt hätte, sie solle ihren Bruder anrufen. Sie rief also ihren Bruder an, der irgendwo in einem anderen Staat in Amerika lebte, und sagte ihm, du, waren beide Christen. Der Herr hat mir gesagt, ich soll dich anrufen und mich entschuldigen, ich lag damals falsch. Und der Bruder sagte, wunderbar, dass du anrufst, ich hätte dich auch bald angerufen, aber ich lag damals falsch. So einigten sie sich schließlich, dass beide zu 50% falsch lagen. Und dann erzählte sie, nachdem sie dieses versöhnende Telefongespräch mit ihrem Bruder geführt hatte, legte sie sich vor dem Abendgottesdienst noch ein bisschen hin, wachte wieder auf, ging zum Abendgottesdienst und war vollständig geheilt. Ohne dass ihr Bruder Hagin oder sonst irgendjemand weiteres noch einmal die Hände auflegten. Diese Dinge haben ihren Platz. Amen. Und wir können Hände auflegen, bis alle Haare ausgefallen sind. Wenn Leute nicht bereit sind, ihr Leben zu bereinigen, ihr Leben in Ordnung zu bringen, dann werden sie keine Heilung empfangen. Seht ihr, die Heilungskraft, die Heilungssalbung Gottes ist nicht ein Ersatz dafür, dass jemand seine Fleischschritte geht, sein Leben in Ordnung bringt, seine Beziehungen in Ordnung bringt. Das ist keine Ersatzmedizin. Sondern die Heilungssalbung Gottes wirkt dann, wenn jemand allen Anstoß aus dem Weg geräumt hat und der Teufel sich immer noch festgesetzt hat mit seiner Krankheit. Und dann braucht es nicht mehr viel, um die Krankheit auszutreiben und wegzutreiben von dieser Person. Aber Christen bringen alles durcheinander, so häufig. Und reden von ganzheitlicher Heilung, wenn sie doch eigentlich Heilung erleben müssen in ihren Gliedern. Und sie wollen von Kreti und Pleti die Hände aufgelegt bekommen, wenn sie eigentlich ihr Leben in Ordnung bringen müssen. Lasst uns weise werden und vom Herrn geleitet und vom Heiligen Geist geführt, wann was dran ist. Bei uns selbst, aber auch bei denen, denen wir dienen wollen. Amen. Ich glaube, viel Frustration im Heilungsdienst entsteht daraus, dass wir mit den falschen Leuten das Falsche tun wollen. Und du kannst ein Heilungshaus haben und ein Heilungsräume und Heilungsgebet und Heilungsschule anbieten. Wenn die Leute nicht das bekommen, was sie in ihrer persönlichen Situation brauchen, dann hilft das alles nichts. Ein theoretisches Wissen über Heilung ist gut und recht. Aber du musst es in deinem Leben so umsetzen, wie es für dich gilt und für dich passt. Und ich glaube, dieser Wandel in Liebe ist ein absoluter Knackpunkt. Wenn das Buch herausgekommen ist, wird es zur absoluten Pflichtlektüre im biblischen Glaubenszentrum erklärt werden. Ich weiß, wir sind vielleicht schon fast ein bisschen inflationär mit unseren Buchempfehlungen, aber also von Pflichtlektüre rede ich relativ selten, oder? Ich empfehle zwar ab und zu Bücher und meine das auch durchaus ernst. Ich meine, ich bin dauernd irgendwas am Lesen. Aber dieses Buch musst du gelesen haben. Wenn du dieses Buch nicht liest, dann bin ich nicht mehr verantwortlich für dich. Ich sage euch Leute, in diesem Buch werdet ihr Dinge erfahren, die so einfach und durchschlagend sind, dass es euch wie Schuppen von den Augen fällt. Was denkst du, warum ich solche Bücher übersetze? Nur wegen dem Honorar, das ich dafür bekomme, da müsste ich einen anderen Job machen. Ich denke, ich müsste eigentlich das Doppelte verdienen dafür, von dem, was ich bekomme für ein solches Buch. Nein, ich tue es wegen dem geistlichen Nutzen, den ich selbst davon habe. Und der Herr hat mich mehr als einmal überführt, während ich dieses Buch übersetzt und gelesen und wieder gelesen und wieder gelesen und wieder überarbeitet habe. Und du kommst nicht darum herum, die Wahrheiten zu sehen, die er da sagt. Liebe, Liebe, Liebe. Wandel in Liebe, Wandel in Liebe. Liebe der Weg zum Sieg. Liebe gleich Heilung. Liebe gleich funktionierender Glaube. Nicht Liebe gleich nicht funktionierender Glaube. Nicht Wandel in Liebe gleich mögliche Krankheit, Gebrechen, Sorgen, Not, Pein, Schmerzen, Beraubung. Vers 29. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Nun, Iaomai bedeutet, du spürst etwas in deinem Leib. Seht ihr, auch da machen sich viele etwas vor. Ich habe so ein leises Weh gespürt da über mir. Nein, du spürst in deinem Leib, dass du geheilt worden bist. Halleluja. Iaomai, das ist nicht, seht ihr, wir reden hier nicht vom Placebo-Effekt. Wir stellen uns vor, wie es wäre, geheilt zu werden. Und dann spüren wir so etwas. Wisst ihr, wir Christen sind spürige Leute. Aber wir müssen vorsichtig sein, was wir alle spüren. Ich habe schon Leute Flöhe husten hören. Manche Leute riechen etwas. Riechst du die Salbung hier im Raum? Vielleicht ist es das Raumdeo, ich weiß es nicht. Versteht mich bitte nicht falsch, ich schließe nicht aus, dass es das gibt. Und ich meine auch, ich hätte schon die Salbung an einem Ort geriecht. Aber das ist nicht die Regel. Das ist nicht die Regel und vor allem solltest du es nicht davon abhängig machen, ob du an einem bestimmten Ort etwas riechst oder nicht. Denn du wirst nicht geheilt durch deine Nase oder durch deinen Riechsinn, sondern du wirst geheilt durch deinen Glauben. Amen. Und es mag sein, dass der Heilige Geist zu bestimmten Zeiten dich etwas riechen lässt, aber meistens wird er das nicht tun. Warum? Weil er nicht dein Riechorgan ausbilden will, sondern deinen Glauben. Amen. Wir sind kein Schnüfflerclub, sondern wir sind Leute des Glaubens. Und genauso ist es auch mit anderen physisch wahrnehmbaren, sinnlich wahrnehmbaren Phänomenen. Sie haben oft sehr wenig mit dem Glauben zu tun. Aber Tatsache ist, wenn etwas geschieht in deinem Körper, dann geschieht etwas in deinem Körper. Und dann gibt es kein Wehrweisen mehr. Und bei dieser Frau war es so, dass sie am Leib merkte, dass sie von der Plage geheilt war. Mit anderen Worten, der Blutfluss hatte aufgehört. Geheilt bist du dann, wenn es aufgehört hat. Ja, weißt du, es ist besser geworden. Ja, ist es fertig? Ist es aus? Ist es weg? Es ist besser geworden. Ist es fertig? Bist du geheilt? Ist es weg? Sei ehrlich. Und wir empfehlen den Leuten, geh zum Arzt. Lass dir vom Arzt bestätigen, dass du geheilt bist. Es ist wichtig, dass wir das tun, dass wir aufrichtig sind, dass wir ehrlich sind. Der Dienst von jemandem wie John G. Lake, wisst ihr, was diesen Dienst ausgezeichnet hat? Dass er über 100.000 ärztlich bestätigte Heilungen hatte. Nicht nur Schwester sowieso und Bruder sowieso, die aus Gefälligkeit Zeugnis gegeben haben, wie sie geheilt wurden, sondern ärztlich bestätigte in einer Statistik der damaligen Zeit, erscheint Spokane im Bundesstaat Washington, die Stadt, wo John G. Lake damals gewirkt hat, als die statistisch gesehen gesündeste Stadt der USA. Warum? Weil John G. Lake 100.000 Heilungen fabriziert hat. Scheue dich nicht. Seht ihr, die Heilung, die ich erlebt habe im Bereich meines Darmes, dieser Abszess, der von selbst abgeheilt ist, es kam die Stunde der Wahrheit, wo ich unter dem Ultraschall lag, weil es wieder darum ging, ob ich jetzt doch operiert werden sollte oder nicht. Und wo der Arzt sah unter seinem Ultraschallgerät, dass der Abszess beinahe verschwunden war. Und wenn es nicht so gewesen wäre, dann hätten sie handeln müssen. Wir machen uns selber etwas vor. Oftmals. Seht ihr, es geht nicht darum, im Glauben irgendetwas zu sagen, was gar nicht so ist. Dein Glaubensbekenntnis ist richtig, aber sag nicht, ja, ich bin geheilt, die Heilung hat sich manifestiert, wenn sie sich noch nicht manifestiert hat. Aber scheue dich auch nicht zu sagen, ja, die Heilung hat sich manifestiert, wenn sie sich manifestiert hat. Denn wenn das der Fall ist, dann kannst du hüpfen und springen wie ein Mastkalb, so wie Paula es uns vorgemacht hat, als sie von ihrem Leistenbruch oder was das war, geheilt war. Punkt 3. Das ist ein kleines Intermezzo, was wir jetzt hier anschauen. Vers 30. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Ich meine, wenn wir von Heilung sprechen und von dieser blutflüssigen Frau und vor allem betonen, was sie getan hat und welchen Weg sie gegangen ist, dürfen wir nie vergessen, welche Rolle Jesus in dem Ganzen spielte. Denn ohne eine Kraftquelle hätte sie lange tun können, was sie tat, es hätte nichts geholfen. Wenn Jesus nicht gesalbt gewesen wäre, wenn Jesus nicht Kraft in seinem Leben gehabt hätte, wenn Jesus nicht ein Kraftreservoir gewesen wäre, dann hätte alles Glauben, alles Reden, alles Handeln, alles Weitersagen nichts geholfen. Dann hätte sie nichts weiter zu sagen gehabt am Ende. Auch das ist deswegen ein wichtiger Punkt. Richte deinen Glauben tatsächlich auf etwas oder jemanden aus, der gesalbt ist. Jesus, heilig und gesalbt bist du. Auf wen haben wir unseren Glauben ausgerichtet? Auf Jesus, den Gesalbten. und seine Salbung. Aber wir müssen auch verstehen und hier nicht zu fromm und religiös werden, dass diese Salbung nach wie vor auf dieser Erde ist und dass Jesus es erwählt hat, in seiner Weisheit und seinem göttlichen Ratschluss andere Menschen, nämlich Nachfolger Christi, zu salben in der gleichen Art und Weise. Und Pastor Manfred, willst du damit etwas sagen, dass es auch heute noch möglich wäre, einen Gesalbten zu berühren und auf diese Art und Weise geheilt zu werden? Ja, Amen. Natürlich wäre das möglich, ist das möglich, beziehungsweise geschieht das sogar. Ob es nun so ist, dass du aktiv zu jemandem hingehst und ihn berührst oder diese Person dir die Hände auflegt, das Prinzip ist letztlich dasselbe oder ein ähnliches. Deswegen ist es so wichtig, meine Lieben, dass wir uns Leuten anvertrauen, die unser Vertrauen auch tatsächlich verdient haben. Nicht nur, weil sie ein aufrechtes Leben führen, nicht nur, weil sie ein heiliges Leben führen, sondern weil sie zum Beispiel auch wissen, wovon sie reden. Nun, ich sage das nicht wegen mir. Ihr prüft selbst. Jeder muss selbst prüfen, wem er sich anvertraut. Darum ist es so wichtig, in einer guten Gemeinde zu sein, wo du eigentlich regelmäßig, jeden Sonntag, jede Woche, das gesalbte Wort Gottes hörst. Seht ihr, man kann auch einfach die Schrift vorlesen, ein paar Gedanken dazu zum Besten geben und es ist nicht gesalbt. Oder zumindest nicht in dem Maße gesalbt, wie es gesalbt sein müsste, um etwas bewirken zu können in deinem Leben. Da gibt es Unterschiede. Und es wäre falsche Tiefstapelei zu sagen, dass diese Unterschiede nicht ins Gewicht fallen oder nicht relevant sind oder nicht vorhanden sind. Ja, es spielt keine Rolle, was für eine Gemeinde das ist. Doch, es spielt eine Rolle. Und es spielt je länger, je mehr eine Rolle, in was für Gemeinden wir sind, wem wir uns anvertrauen, welchen Predigten wir zuhören. Ich will euch nur ermutigen, wählt gut. Überlegt euch genau, was lest ihr. Wisst ihr, ich werde immer empfindsamer. Ich werde immer empfindlicher, sensibler für geistliche Dinge. Je länger ich gläubig bin, je länger ich mich mit diesen Dingen befasse. Da gibt es vieles, was ich zum Teil gelesen habe, was ich nicht mehr lesen würde. Wo ich weiß, ich muss aufpassen. Es geht nicht nur darum, sich immer mehr Informationen zuzuführen, sondern die Salbung. Der Geist ist es, der lebendig macht. In diesen Fluss müssen wir hineinkommen, beziehungsweise in diesem Fluss müssen wir bleiben. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Jesus spielt eine wichtige Rolle. Und auch hier gibt es zwei interessante Dinge festzustellen, nämlich, und sogleich erkannte Jesus. Das Verb hierfür erkennen ist das griechische Verb epigenosko. Epigenosko. Es steht hier sinnigerweise nicht, und sogleich erkannte Jesus, sondern es steht hier eigentlich, und sogleich wusste Jesus ganz genau. Jesus wusste über jeden Schatten eines Zweifels erhaben, jetzt ist Kraft von mir ausgegangen. Es war nicht so, ups, ich glaube, es ist Kraft von mir ausgegangen. Nein, sondern Jesus wusste, jetzt ist Kraft von mir ausgegangen. Jemand hat etwas von meiner Salbung gezogen. Jemand hat etwas von mir genommen. Jemand hat bewirkt, dass etwas von mir ausging. Ich bin mir sicher, es gibt kein Rätselraten, kein Fragen darüber. Das ist es, was hier steht. Jesus wusste genau, dass Kraft von ihm ausgegangen war. Wenn du in dieser Weise zum Herrn kommst, dann merkt der Herr, dann weiß der Herr, dass etwas passiert, dass er etwas tun kann für dich. Und auch das funktioniert wieder, auch ebenfalls auf der menschlichen Ebene. Wisst ihr, nach einigen Jahren des Betens, des Predigens, des Lehrens in der Bibelschule, hier in der Gemeinde, ich weiß genau, wer die Leute sind, die etwas empfangen. Manchmal ist es fast traurig, ich sag's euch, manchmal ist es fast traurig, wenn du vor einer Versammlung stehst und in die Menge schaust und dich zwar freust daran, wie viele da sind, aber doch auch weißt, wie viele nur sitzen und nichts empfangen. In der Bibelschule, ich könnte euch bei jedem Einzelnen, beinahe, könnte ich euch sagen, wer die sind, die etwas empfangen. Wer die sind, die etwas mitnehmen. Manchmal kann ich dir sogar sagen, wer die Personen sind in einer Versammlung, die bewirken, dass überhaupt etwas kommt. Nun, was soll das jetzt wieder heißen? Soll das etwa bedeuten, Pastor Manfred, dass gar nichts kommen würde, wenn niemand da wäre, der etwas haben will? Nicht in einem absoluten Sinn. Ich meine, ich könnte auch zu Maiskolben predigen. Ist so. Wenn du als Prediger nicht in der Lage wärst, auch zu Maiskolben zu predigen, dann probier's lieber gar nicht erst. Aber damit der Funke springt, damit etwas rüberkommt, damit etwas Außergewöhnliches passieren kann, müssen Leute da sein, die etwas Außergewöhnliches wollen. So war es bei Jesus, so war es bei vielen anderen großen Männern Gottes, die ich kenne. So war es zum Beispiel auch bei Kenneth Hagin. Kenneth Hagin hat das oftmals gesagt und hat manchmal Ausschau gehalten, ob bestimmte Leute in der Versammlung sind oder nicht. Billy Brim, eine heute noch lebende Frau Gottes, war so jemand. Und sie hörst du, wenn sie in einer Versammlung ist, dann hörst du das. Du kannst die Kassette oder die CD davon hören. Wenn Billy Brim in der Versammlung war, dann hörst du sie, weil sie immer Halleluja, Amen und solche Dinge ruft. Und zwar in einer Lautstärke, die unüberhörbar ist. Und weil sie auch meistens natürlich in der vordersten Reihe irgendwo sitzt. Und so gab es andere, und das waren häufig auch Beter und Beterinnen, die im Vorfeld gebetet hatten, damit das fließen konnte und getan werden konnte, was der Geist Gottes getan haben wollte an einem bestimmten Tag. Und sogleich erkannte oder wusste Jesus also genau in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war. Das griechische Wort für Kraft hier ist Dynamis. Dynamis. Explosive Kraft. Dynamit. Aber Dynamis ist eigentlich innewohnende Kraft. Die Kraft, die jemand in sich hat, die jemand verfügbar hat, die jemand abrufbar hat. Dynamis ist dasselbe Wort wie in 1. Korinther 12, Vers 10. Vielleicht fragst du dich, was war es eigentlich, was Jesus hier tat? Man könnte es in Begriffen von Gaben des Geistes umschreiben. Jesus wirkte in den Gaben des Geistes. Die Gaben des Geistes gibt es nicht erst seit Pfingsten, sondern alle bis auf zwei, nämlich Zungenreden mit Auslegung der Gaben des Geistes, gab es sogar schon im Alten Bund. Im Alten Testament kamen sie vor und natürlich auch im Dienst von Jesus. Jesus wirkte in allen sieben Geistesgaben, außer in Zungenrede und Auslegung. Diese beiden Gaben kamen erst mit Pfingsten, logischerweise, weil auch da erst der Heilige Geist auf die Erde kam. Amen. Und es nicht viel Sinn gehabt hätte, wenn Jesus während seines irdischen Dienstes in Zungenrede und Auslegung gewirkt hätte. Stellt euch das vor. Ich meine, die Leute hatten ja schon ihre liebe Mühe mit all dem, was Jesus im Verstand redete und was er sonst so tat und wirkte. Wie baff wären sie gewesen, wenn der Mann auch noch in Zungen geredet hätte. Sie hätten wahrscheinlich nur noch gedacht, Jesus, red Hebräisch bitte, red Aramäisch mit uns. Wir verstehen sonst gar nichts mehr. Wir verstehen ja sowieso schon nichts. Aber wenn du jetzt nicht neu Aramäisch redest, verstehen wir nichts mehr. 1. Korinther 12, Vers 10, wo von Wunderwirkungen die Rede ist, wörtlich im Griechischen, Wirkungen von Dynamis, von Kräften. Kräfte hatten gewirkt. Eine Kraft hatte gewirkt aufgrund des Glaubens dieser blutflüssigen Frau. In Römer 1, Vers 16 haben wir eine interessante Kombination von zwei Wörtern, die hier eine Rolle spielen. Nämlich, Paulus sagt hier, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft. Das Wort Dynamis. Seht ihr, Kraft kann sehr unterschiedliche Aspekte, Gesichtspunkte haben. Kraft kann einen Menschen heilen. Kraft kann seine Seele erretten. Kraft kann sein Heil besiegeln. Kraft kann ihn bewahren in diesem Heil. Kraft ist, was durch das Evangelium kommt. Kraft war es, was von Jesus floss. Kraft ist auf dem Wort Gottes. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Dynamis zum Heil jedem Glaubenden. Das griechische Wort Heil für Heil ist Soteria. Soteria. Also mit anderen Worten, wenn du glaubst, Wenn du an die Kraft des Evangeliums glaubst, dann resultiert daraus Soteria, sprich Heil, Errettung, Gesundheit, Wiederherstellung. Nicht nur Heil im ewigen geistlichen Sinne, sondern auch Heil, Bewahrung, Errettung, Gesundheit, Wiederherstellung im zeitlichen, irdischen, physischen Sinne. Sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Dieses Prinzip ist ganz wichtig zu verstehen, nämlich das Prinzip von Glaube, Soteria und Dynamis. Diese Kraft ist da für den, der glaubt, und daraus resultiert Heil. Wir haben Zugang zu dieser Kraft. Diese Kraft ist heute Abend hier. Mach von ihr Gebrauch. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, von dieser Kraft etwas zu ziehen. Stell dir vor, wir haben hier überall Steckdosen. Ich weiß nicht, wo genau hier überall welche sind. Da hinten hat Steckdosen. Hier ist eine Steckdose, sogar daran erkennbar, dass hier ein rotes Lichtlein brennt. Ja? Ich drücke da jetzt nicht drauf, sonst geht irgendwas aus, was nicht ausgehen sollte. Das ist Strom. Siehst du es? Das ist Strom. Da sind Stecker drin von den Monitorboxen und so weiter, da ist Strom drin. Kraft ist da. Aber du brauchst Glauben, du brauchst diesen absoluten Minimalglauben, dass das keine Attrappe ist, sondern dass da wirklich Strom drin ist, um hinzugehen und deinen Stecker auch noch da reinzumachen. Nehmen wir an, du hättest irgendein Gerät dabei, da hättest du deinen Teekocher mitgebracht heute Abend. Und ich würde dir erlauben, deinen Teekocher anzuschließen an dieser Steckdosenleiste. Wenn du mir nicht glauben würdest, dass hier Strom fließt, würdest du gar nicht hingehen und deinen Teekocher anschließen. Dann würdest du nur still an deinem Platz sitzen und denken, jetzt habe ich meinen Teekocher mitgebracht und es hat keinen Strom. Jetzt bin ich hier zu diesem Heilungsgottesdienst gekommen, zu dieser Heilungsschule, und es ist wieder keine Kraft da. Er redet wieder nur. Er redet wieder und hört nicht mehr auf. Dabei ist die ganze Zeit Kraft hier. Deswegen sind wir hierher gekommen. Wenn hier keine Kraft wäre, wenn ich keine Kraft hätte, wenn ich nicht wüsste, dass der Herr mich gesalbt hat, müsste ich hier nicht stehen, dann könnten wir ein Teekränzchen veranstalten. Wenn wir schon den Teekocher dabei haben. Aber siehst du, wie viel von deinem Glauben abhängt? Und deswegen ist es manchmal fast egal, ob wir einen Gebetsaufruf machen oder nicht. Denn wenn du wirklich Glauben hast, dass Kraft hier ist, dann spielt es keine Rolle mehr, ob ich dich antatsche oder du nach vorne kommst und in andächtiger Haltung hier stehst. Meint ihr, Jesus hat eine spezielle Geste gemacht, als die Frau kam? Nein, er hat es ja erst gemerkt, als die Kraft schon geflossen war. Hätte er es ihr erlaubt, wenn sie gefragt hätte? Vermutlich schon, weil er ihren Glauben gesehen hätte. Aber das war keine besonders religiöse Veranstaltung, das war kein Heilungsgottesdienst, zu dem diese Frau gekommen war, sondern Jesus pferchte sich durch die Menge, um die Predigt auf dem Platz in Jerusalem zu halten. Die Platzpredigt, nicht die Bergpredigt, sondern die Platzpredigt. Halleluja. Punkt 4. Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Nun kommen wir zu Vers 34. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Hast du dich jemals gefragt, warum Jesus die Frau Tochter nannte? War sie jünger als er? Vermutlich nicht. Diese Frau hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Jesus war zu diesem Zeitpunkt vielleicht so circa 33 Jahre alt, je nachdem. Wir wissen es nicht ganz genau. Kann man sicher ausrechnen, aber habe ich jetzt gerade nicht präsent. Ja? Diese Frau war mindestens so alt wie Jesus, behaupte ich einfach mal. Vermutlich war sie aber sogar älter. Warum nennt Jesus sie Tochter? War das so eine herablassende Bezeichnung, so Knecht Ueli, Sohn, Tochter? Nein, ich glaube, das hat eine bestimmte Bedeutung, nämlich Jesus erinnerte sie daran, du bist eine Tochter Abrahams. Deswegen hast du ein Recht darauf, dass dir das geschehe, was dir hier geschehen ist. Tochter Abrahams. Wir sehen andere Stellen in den Evangelien, wo Jesus das sogar ausdrücklich so sagt: Siehe, diese Tochter Abrahams, die 18 Jahre lang gebunden war von einem Geist der Schwäche, sollte sie nicht geheilt werden am Tag des Sabbats? Tochter Abrahams, dein Glaube hat dich geheilt. Der Bund mit Abrahams war intakt. Es gab nur kaum Leute, die diesen Bund in Anspruch nahmen für sich, und zwar auf jeglicher Ebene. Seht ihr, wenn wir das Leben Abrahams studieren, oh, das werden wir auch mal wieder machen, Leute. Ich bin gerade dabei, ein bisschen den Segen Abrahams neu zu erfassen, neu zu ergreifen. Den Segen Abrahams. Und wenn du musst nur zwei Schriftstellen parallel nebeneinander setzen, eine aus dem ersten Buch Mose und eine aus Galater 3, und du siehst so deutlich, wie es nur sein kann, siehst du, wir leben im Segen Abrahams. Und zwar uneingeschränkt. Und dieser Segen bedeutet, Abraham war in allem gesegnet. In allem. Er war reich an Vieh, an Silber und an Gold, aber dann später heißt es noch, der Herr hatte ihn in allem gesegnet. Dann heißt es, dass wir, die wir aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet sind. In welcher Weise? Ja, genauso wie Abraham gesegnet war, denke ich. Wie denn sonst? Wenn wir gesegnet sind mit dem gläubigen Abraham, wie sollen wir dann gesegnet sein? Einmal Rolls-Royce, immer Rolls-Royce. Wenn ein Auto aus der Schmiede von Rolls-Royce kommt, ist es dann ein Rolls-Royce? Ah, nein, weißt du, die produzieren da VW ab und zu. Nein, die produzieren keine VW. In den Manufakturen von Rolls-Royce, wo wochenlang an Kotflügeln rumgehämmert wird, von Hand, werden keine Fahrzeuge vom Fließband produziert, sondern Rolls-Royce. Wenn wir also im selben Muster wie Abraham geschaffen sind und gesegnet sind, dann sind wir gesegnet, wie Abraham gesegnet war, nämlich in allem. Wann nimmst du deinen Reichtum an Vieh, an Silber und an Gold in Anspruch? Bei manchen fehlt nur noch das Emblem. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Welches Wort für geheilt erscheint hier? Wieder das griechische Verb sozo. Ist es nicht interessant? Jesus wusste nicht, was die Frau geredet hatte. Jesus wusste nicht, was die Frau für ein Bekenntnis getan hatte. Jesus wusste das nicht, aber er bestätigte ihr: Frau, dein Glaube hat dich rundum wiederhergestellt. Dein Glaube hat die Grundlage gelegt für körperliche Heilung, aber ich weiß, du brauchst viel mehr als körperliche Heilung. Und er sprach ihr jetzt zu: Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube wird dich bewahren. Dein Glaube hat dich wiederhergestellt. Dein Glaube hat einen Prozess in Gang gesetzt der völligen Wiederherstellung. Leib, Seele und Geist. Und dann sagt er: Geh hin in Frieden. Mit anderen Worten, es soll dich nie wieder etwas kümmern in dieser Weise, und sei gesund von deiner Plage. Das griechische Wort für gesund hier ist Hygies. Und das fügt dem Ganzen noch einen Aspekt hinzu. Hygies bedeutet nämlich gesund, kräftig, munter, wohlauf, kuriert sein oder völlig wiederhergestellt sein. Jesus versicherte ihr, es wird in Zukunft nie wieder etwas in dieser Hinsicht in deinem Körper schieflaufen. Sei Hygies, gesund, kräftig, munter, kuriert von dieser deiner Plage. Wir kennen das Wort Hygies in Form von hygienisch. Diese Details sind hier enthalten, und ich bin überzeugt, wir könnten noch mehr finden davon und werden das auch noch tun in einer zukünftigen Lehreinheit. Halleluja.